Ja, die Tage nach Weihnachten, das heißt also nicht nach Weihnachten, sondern nach dem Heiligabend, sind ja durchaus auch von der Gottesdienstbesetzung eher etwas kleiner gehalten. Aber die Möglichkeit besteht, dann noch einmal mehr nachzudenken über Weihnachten, über das, was geschehen ist, über das, was gewesen ist. Die Weihnachtsfeiern sind vorbei, die Gäste sind entweder noch da, bei uns zu Hause ist noch einiges an Gästen da. Und der Trubel ist vorbei, aber am Gottesdienst vormittags kann man nochmal nachhaken, nochmal nachdenken, nochmal miteinander beten, ins Gebet gehen darüber, was da eigentlich passiert ist. Jesus ist geboren in Bethlehem. Das ist für uns schon so normal und selbstverständlich, aber es tut sicherlich gut, noch einmal sich anzuschauen, noch einmal sich zu vergegenwärtigen, was da passiert ist. Der Sohn der Maria ist geboren. In diesem Lied, was wir gerade gesungen haben, Marie, die reine Magd, ist es ihr Sohn? Ist es der Sohn von Josef? Ist es sicherlich sein Sohn? Er ist Davidi, der kommt aus dem Königsgeschlecht, aber sein Sohn ist es auf der anderen Seite wiederum nicht, weil er daran unbeteiligt ist. Das ist eine Verkündigung, wie soll man das erklären, wie soll man davon weitersagen? Das ist schon eine Herausforderung. Er ist Nachkomme Davids in der Stadt Davids in Bethlehem. Eigentlich Stadt Davids, später ist Jerusalem die Stadt Davids. Bethlehem ist ein Vorort mittlerweile. Man kann also von den Mauern Jerusalems bis rüber nach David, nach Bethlehem schauen. Man kann sehen, was dort geschieht. Man kann also durchaus in Sichtweise nach Bethlehem hinüberschauen. Dieser Prophetentext, das, was wir gerade im Lied gesungen haben, Jesaja 11, das soll heute Thema sein. Das ist von den Losungen auch so vorgeschlagen, dieser Predigttext, sich das nochmal zu vergegenwärtigen, was da steht. Ich lese nach Hoffnung für alle, weil der Luthertext sicherlich vielen von uns im Hinterkopf ist. Aber der Hoffnung für alle Text ist sicherlich etwas leichter zu verstehen und auch die Zusammenhänge noch einmal deutlicher zu machen. Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstumpf. Das ist schon mal ein Wort. Baumstumpf, da ist nichts mehr, kaum noch was. Das soll daraus noch werden. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Es ist ein Rosensprung. Das ist also nicht, weil da eine Rose entsprungen ist, sondern es ist ein Reis, also ein Zweiglein, ein ganz zerbrechliches kleines Stück, ein Reisig, ein Zweiglein, was aus dem Wurzelstumpf hervorgebrochen, entwickelt. Wir haben damals in Niebel, als wir das neue Gemeindegrundstück gekauft haben, haben wir Weidenstöcker genommen, um das schöne Grundstück, es war so ein Acker, um den abzugrenzen, es sollte Neubaugebiet werden und war dann auch Neubaugebiet. Und wir haben da einfach nur solche Äste eingedrückt in den Boden. Wir haben uns auch den Spaß gemacht, einige kopfüber einzuessen. Es ist alles oder die meisten davon angewachsen. Die Weide kann das, die Weide kriegt das hin. Nicht nur aus einem Wurzelstumpf, weil die Wurzel ja noch dran ist, sondern selbst solche Triebe, solche Stück Äste treiben neu aus. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund, der da ist. Eigentlich ein abgeschnittenes, totes Holz, da ist nichts mehr. Was soll da noch draus werden? Es kommt nochmal. Gott wird schenken, dass da neues Leben entsteht. Also ein sehr schönes Bild dafür. Ich lese die nächsten Verse. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Lande ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde wie einen Stockhieb treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Sie umschließen ihn wie ein Gürtel seine Hüften. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen, Kälber und Rinder und junge Löwen weiden zusammen. Ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bären teilen sich die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper, ein Kind greift in die Höhle der Otter. Ein Bild des Friedens wird hier gemalt. Es wird ganz friedlich sein. Selbst auf die Schöpfung wird der Friede Gottes übergehen. Was für ein wunderschönes Bild an dieser Stelle aus dem Jesaja 11, der Vers 9. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn. Das Wissen um ihn erfüllt das Land wie das Wasser das Meer. In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, ein Zeichen für die Völker, sichtbar. Sie werden nach ihm fragen und der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein. Ein Prophetentext mit einem ganzen Blumenstrauß von, ja, wie soll man das sagen, von Prophetien, von Worten in die Zukunft, von dem, was Gott vorhat, was er tun möchte, was er getan haben möchte. Ein neuer Anfang. Das leuchtet bei den Hirten auf in dem Moment, als die Engel ihnen das verkünden. Ein alter Prophetentext, 700 Jahre vor Jesus. Das ist schon eine ganze Reihe von Jahren her. Das hat man schon mehrfach gehört. Wenn man zum Tempel geht, wurde das gelesen. Dieser Vers oder dieser Text und die anderen Texte aus Jesaja 7, Jesaja 9, Jesaja 35, all diese Messias-Texte aus dem Jesaja leuchten auf in dem Moment, wo die Engel sagen, dieser ist jetzt gekommen. Und man kann sich schon ein wenig hineinfühlen, dass die Hirten sich freuen. Das wird jetzt anbrechen. Da wird neu etwas kommen. Gott wird anfangen, das in die Realität sozusagen hineinzutransportieren. Das leuchtet bei den Hirten auf in dem Moment, als die Engel vor ihnen auftauchen. Das Kommen des Messias, es wird tatsächlich ein kompletter Neuanfang werden. So wie der Text das hier beschreibt, das wird schon komplett neu sein. Kann man sich fast gar nicht vorstellen, wie das sein wird, wenn der Löwe Heu frisst und mit dem Rind zusammen dann grasen wird. Das ist schon eine Weissagung, eine Prophetie, ein neuer Anfang. Israel wird neu austreiben als Zweiglein. Es ist noch nicht die Zeit des babylonischen Exils. Das kommt mit diesem Text, das kommt nach diesem Text erst in 200 Jahren. Das ist um das Jahr 500, 538, Kyros, all diese Dinge. Das heißt, das, was hier beschrieben ist, ist noch 200 Jahre vorher. Es geht um die Situation, dass die Assyrer dabei sind, Israel aufzurollen. Sie sind dabei, Samaria und das Nordreich aufzurollen, haben es mittlerweile besiegt. Sie sind jetzt in Richtung Jerusalem und so wie die Assyrer und nachher auch die Babylonier das gemacht haben, es werden vor allen Dingen dann zunächst einmal die Bäume rund um die Hauptstädte oder die befestigten Städte abgeholzt, damit man Holz, genügend Holz hat, um an irgendeiner Mauerstelle dann so ein heißes Feuer zu entfachen, dass die Mauer bröckelig wird. Man hat Ausgrabungen von Lachish gemacht, das ist also eine der nächstgelegenen israelischen Festungen. Dort hat man geschmolzenes Mauerstein gefunden. Das heißt, man hat versucht, mit der Hitze die Mauer jeder einzelnen Stadt aufzuschmelzen, aufplatzen zu lassen. Und das war eigentlich immer eine Sache, die funktioniert hat. So ging das halt. Und die Leute, die dann in dieser Stadt waren, haben sozusagen handgreiflich oder spürbar gesehen, wie es ihnen Schritt um Schritt, Tag für Tag ans Leder ging. Sie wussten, die Bäume kommen jetzt, werden angekarrt, um bei uns Schaden anzurichten und die nächsten sind wir dann dran. Das heißt also, die Leute auf der Mauer können sehen, wie in der Umgebung, das heißt also in und um Bethlehem herum, in den Hirtenfeldern und so weiter, auf den bewaldeten Höhen werden der Reihe nach die Bäume abgeschlagen und man sieht wortwörtlich, Bethlehem ist abgeschnitten, abgeschlagen. Da sind nur noch Baumstümpfe übrig, denn die Bäume werden gebraucht, um uns hier ans Leder zu kommen. Das ist der Augenschein. Wer soll uns jetzt noch helfen? Und das war eine Taktik, nicht nur der Assyrer, aber eben auch der Assyrer, dass sie dann natürlich die kleineren Ortschaften sich zuerst vorgeknöpft haben und genügend Leute auch haben fliehen lassen, die dann in die große, befestigte Hauptstadt gingen, um dort aufgenommen zu werden und um dort dann die Wasservorräte und die Essensvorräte mit aufzubrauchen. Die Eroberung der großen Hauptstadt ist viel einfacher, wenn innen drin so viel Volk ist, dass man letztlich keine Materie, kein Material hat, keine Vorräte hat mehr, die man essen und trinken kann. Das war üblich so, das funktionierte auch ganz gut. Das heißt, Jerusalem ist voll und man konnte sehen, Bethlehem wird abgeholzt und jetzt geht's uns ans Leder. Wer kann helfen? Dem Jesaja wird es geschenkt, dass der König sich bekehrt. Normalerweise würde man jetzt irgendwen losschicken und sagen, wir ergeben uns, oder man kämpft bis zum letzten Mann. Der König geht mit Jesaja in den Tempel und sie beten, sie legen ihm wortwörtlich, sie knien sich bzw. legen sich vor Gott auf den Erdboden und beten darum und der König an der Seite des Propheten. Und dann steht dort, Jesaja 37 kann man das nachlesen und 2. Könige 19, dann geht in einer dieser Nächte der Todesengel, ein Todesengel Gottes, durch die Reihen der assyrischen Soldaten. Es steht da, 180.000 Soldaten fallen bzw. sterben einfach in der Nacht. 180.000 Soldaten sterben einfach in der Nacht. Und die Israeliten in Jerusalem kriegen das noch nicht mal mit. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, lest sie nach. Es ist hochinteressant, sich das einmal durchzulesen, der Reihe nach kapitelweise, wie die Spannung steigt und wie dann das geschieht, was Gott da tut. Man nimmt an, dass das irgendeine Pest gewesen ist, irgendeine Pest, die Gott dann gebraucht hat, um 180.000 Assyrer. Sie lassen alles liegen, das ganze Lager, das gesamte Lager der assyrischen Flotte, hätte ich fast gesagt, des assyrischen Heeres. Sie haben ja vor, nach Ägypten zu ziehen. Sie wollen ja, Jerusalem ist ja nur Beiwerk. Sie wollen nach Ägypten, dort ist das Eigentliche, was sie wollen. Da haben sie auch genügend Beute und können dann genügend Beute machen. Das heißt, eigentlich haben sie mit Jerusalem, ist nur so eine Nebenschauplatz-Kriegsgeschichte. Hals über Kopf verlässt das assyrische Heer all das, was sie an Material, Kampfgeschehen und Essenssachen aufbewahrt haben, um nach Ägypten zu gehen. Sie fliehen. Der Augenschein, das, was wir sehen und wir ziehen unsere Schlüsse, man kann es von der Mauer aus sehen, Bethlehem wird abgeholzt, wer soll uns da noch helfen? Der König geht auf die Knie und in der Nacht geschieht etwas, was Israel zunächst einmal gar nicht mitkriegt. Ein paar Aussätze, die vorne an der Mauer sind, die sagen sich, hat ja doch alles keinen Zweck, wir laufen zu den Assyrern rüber, ergeben uns, entweder sie bringen uns um, wir sind ja sowieso krank, oder sie geben uns was zu essen, dann können wir auch noch fliehen. Das waren die beiden, die diese Nachricht bringen. Sie finden das assyrische Heer, das Lager vor, völlig ohne Mensch. Eine komische Geschichte, eine seltsame Sache. Was ist der Augenschein? Was ist das, was ich sehe und ziehe daraus die Schlüsse und sage, wer kann mir da jetzt noch helfen? Ja, wer kann in so einer Situation, einer eingespielten Eroberungsmaschinerie, wer kann sich dem in den Weg stellen? Es ist hochinteressant, dass die Bekehrung des Königs das kann. Gott antwortet darauf, dass er mit Jesaja zusammen auf die Knie vor Gott geht. Was für eine Geschichte. Deswegen sind auch die Messias, die messianischen Texte aus dem Jesaja, also 7, 9, 11, 35 und so weiter, sind für Israel etwas ganz Besonderes. Und dass dann in Qumran auch noch gerade diese Texte dann mehrfach gefunden wurden, mehrere Jesaja-Rollen, das hat etwas von dem, Wenn wir uns Gott anvertrauen, wird er handeln und wir werden es nicht verstehen, nicht einordnen können, wie Gott sowas macht. Wie macht er das? Wer kann hier noch helfen? Der Baumstumpf des Isai. Isai ist der Vater von David, nicht Jesaja. Also Jesse in dem Text, was wir gesungen haben, ist nicht Jesaja, sondern ist Isai, der Vater Davids. Das Stammhaus des Isai, aus dem David hervorgeht und alle seine Brüder. War das mit dem Augenschein nicht bei David auch so? Als er gesalbt werden sollte, Gott gesagt hat, der soll mir König sein. Er schickt den Samuel zum Vater Isai. Und Vater Isai lässt der Reihe nach die starken und großen Söhne, die schon bewaffnet sind, die ein Schwert und eine Lanze tragen können, vor dem Propheten Samuel aufmarschieren. Und sie hoffen, dass es der Älteste wird, weil der schon so groß und stark ist. Das ist ein rechter König. Und der Geist Gottes macht Samuel deutlich, nein, der ist es nicht. Der Nächste vielleicht, der ist auch ein Großer und der ist es nicht und so weiter. Niemand rechnet damit, dass David das kann und dass er das wird. Nach dem Augenschein, selbst Samuel richtet sozusagen oder urteilt nach dem Augenschein, wie sieht dieser Mann aus? Kann der König sein? Traue ich ihm das zu? Ja, der kann es sein und der ist es nicht. Es ist hier zu dem Text geworden, der Messias, wenn er kommt, richtet, so wie Gott, nicht nach dem Augenschein. Lasst euch nicht blenden von dem, was äußerlich ist. Gott schaut das Herz an. Der Messias wird jemand sein, der richtet nicht nach dem Augenschein. Und es ist interessant, dass dieser Prophetentext gesprochen wird, verkündigt wird in der Situation, wo man den Assyrern zuschauen kann beim Abholzen der Wälder um Jerusalem, um Bethlehem herum. Der Messias, wenn er kommt, wird nicht nach dem Augenschein richten. Ja, was soll er denn helfen in so einer Situation? Die Frage nach dem Augenschein ist in dieser Situation eine brennende Sache. In den nächsten Tagen sieht es ganz anders aus. Da sehen sie alle, dass Gott handeln kann gegen allen Augenschein, gegen alle Äußerlichkeit, gegen alles, was man sich selber zurechtreimen würde. Der Messias, wenn er kommt. Daher sind diese Worte in besonderer Weise mit dem Messias verbunden, weil die Leute in dem Moment, wo sie sie gehört haben, nicht einordnen konnten. Wird sowas geschehen können? Für uns geht es genauso, wenn man hört, dass der Löwe Gras frisst. Wird sowas geschehen können? Kann das passieren? Ist doch unmöglich. Das habe ich doch noch nie gesehen. 180.000 assyrische Soldaten von jetzt auf gleich in einer Nacht, das hat man ja auch noch nie gehört. Und Israel kriegt über Nacht nichts davon mit. Sie hören kein Kampfgetümmel, nichts. Der Todesengel geht durch die Reihen und die Leute sterben. Was für eine Ehrfurcht, was für eine... Wenn man sich da hineinversetzt, hoffentlich geht Gott mit mir nicht so um. Da ist etwas von der Größe Gottes, von der Ehrfurcht vor Gott schon mit drin. Kommt Gott nicht zu nahe? Wer in seiner Nähe steht, wohnt Gott nicht auf dem Tempelberg bei uns in Jerusalem? Wer auf diesem Tempelberg steht, der wird doch geschützt sein vor allem. Das wird nachher ein geflügeltes Wort in Israel. Jerusalem ist eine Stadt, die kann nicht eingenommen werden, weil Gott in ihrer Mitte wohnt. Der Tempel, Gott selber ist bei uns. Und es ist ein Stückchen hier zu diesem Prophetentext geworden. Gottes Horizont ist größer. Wie glaubwürdig sind Worte Gottes im Angesicht anderer Dinge? wenn man den Feinden beim Morden zuschauen kann und der Prophetentext sagt, es wird neues Leben sein. Passt das zusammen? Aber umso verständlicher ist dieses Wort, dass der Messias, wenn er kommt, nicht nach dem Augenschein richtet und entscheidet und dich anschaut und mich anschaut. Er wird in mein Herz, er wird in dein Herz hineinschauen, wie du es wirklich meinst, nicht nach dem, was wir äußerlich hermachen. Wenn die Militärmaschinerie am Arbeiten ist, wer kann schon hoffen, dass Gott neues Leben schenkt? Ein Hinweis, ein Aspekt. Der Geist Gottes ruht auf ihm. Der Geist der Weisheit, der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht des Herrn. Johannes der Täufer kennzeichnet ja Jesus genauso. Ich taufe mit Wasser, derjenige, der nach mir kommt, tauft mit Heiligem Geist. Johannes der Täufer bezieht sich darauf, auf diesen Text. Jesus selber, als er dem Nikodemus bei dem Gespräch in der Nacht versucht zu erklären, was geschieht, greift darauf zurück, es sei denn, dass du in den Himmel kommst, dann nur, wenn du aus Wasser und Geist neu geboren bist. Wasser, die Frage nach der Bekehrung, nach der Taufe, nach dem, dass ich mich ganz bewusst entscheide, für Jesus und mit Jesus zu leben. Und das Geist, der Geistbereich, ist etwas, was Gott tut, was er uns schenkt. Das ist seine Sache. Das Messias, das Kommen des Messias wird mit der Erfüllung durch den Heiligen Geist zusammenhängen. Pfingsten wird hier angekündigt. Pfingsten wird hier angekündigt. Wenn der Messias kommt, wird er mit seinem Heiligen Geist kommen. Beides wird kommen. Ist schon interessant, so einen Text sich einmal anzuschauen und deutlich zu sehen, dass Gott handelt. Gottes Horizont ist größer. Nicht jedes Mal wird Gott so spektakulär handeln, natürlich nicht. Gott wird nicht jedes Mal, wenn er handelt, alle Naturgesetze außer Kraft setzen. Jesus ist auch auf dem Fußboden ganz normal gelaufen. Wir dürfen nicht darum denken, dass er jedes Mal, wenn Gott handelt, alle Leute, die in seinem Namen handeln, 10 Zentimeter über dem Boden schweben. Natürlich, er wird nicht jedes Mal alle Naturgesetze der Welt außer Kraft setzen. Er hat sie ja geschaffen, das ist ja sein Werk. Die Freude ist überschwänglich. Gott zuzutrauen, dass er über Mauern springen kann. Wie oft sind Mauern in unserem Leben, wo wir den Eindruck haben, hier komme ich nicht weiter. Und manchmal ist es ja so, ich komme hier nicht weiter. Es spricht nichts dafür, dass ich mit meinen Kräften über diese Mauer springen kann. Gott zuzutrauen, dass er ein Gott ist, der darüber hinaus handeln kann, dass er größer ist. Glaube ist ja etwas, wo man weiß, dass Gott diese Dinge in seiner Hand hält. Herr, ich vertraue dir das, was mir so viel Mühe macht, dir vertraue ich das an. Ist das nicht im Epheserbrief aufgenommen, der Schild des Glaubens, der alle feurigen Pfeile des Bösen auslöscht? Ist es nicht ein Stückchen unser Glaube geworden, indem wir Gott vertrauen und ihm vertrauen, dass er Herr ist auch über diese Situation, dass in diesem Moment, wo ich diesen Schild des Glaubens trage, alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen? Selbst wenn es die Pfeile von 180.000 assyrischen Soldaten sein sollten. Ich habe keine Chance, aber du, Herr, weißt, wie es weitergeht. Ist das nicht ein Stückchen zu unserem Glauben geworden, das, was Erfahrung gewesen ist in Israel? Wenn mein Glaube nur so groß ist wie der Augenschein, das, was ich mir vorstellen kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Wie oft hören wir das? Wie oft denken wir das selber auch? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Dann ist das eigentlich nur eine Aussage über meine Vorstellungskraft und nicht über die Größe Gottes. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ist Gott nicht größer als meine Vorstellungskraft? Und lesen wir nicht solche Erfahrungen im Alten und im Neuen Testament, dass Gott mehr tut? Ist nicht die Vorstellung, dass Gottes Messias, dass der Herr der Welt in einer Krippe liegt, so irre, dass man sich eigentlich nicht vorstellen kann, dass in diesen kleinen Händchen eines Neugeborenen die Welt ruht? Das kann ich mir nicht vorstellen, das kann ich mir bis heute nicht vorstellen. Wie soll denn das geschehen? Dieser da, der da in der Krippe ruht, ist der Schöpfer der Welt. Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Wie soll man das erklären? Ist das nicht grundlegend ein Problem unseres Glaubens, dass wir Gott verkündigen sollen, aber gar nicht erklären können, wie er handelt, weil wir selber sagen müssen, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wie soll man das weitergeben? Wir glauben an einen Gott und plötzlich sind es drei. Und es ist doch nur ein Gott. Wie soll man das erklären? Wenn der Messias kommt, wird er kommen und der Geist. Da wird doch die Trinität schon angekündigt, aber verstehen können wir es doch gar nicht. Einordnen vielleicht, versuchen zu verstehen vielleicht. Gott ist größer als das, was ich mir denken kann, als mein Vorstellungswelt. Eine Herausforderung. Der Messias wird Zeichen für die Völker sein. Wenn ich mir vorstelle, in welcher Situation Jesaja dieses Wort sagt, die Israeliten stehen auf der Mauer und schauen diesem Volk zu, was sie erobern will und umbringen will, was rundherum alles abholzt, und der Prophet sagt, wenn der Messias kommt, wird er auch ein Zeichen für die da draußen sein. In Syrien werden ja die Christen zuerst Christen genannt. In Damaskus bekehrt sich, Hauptstadt von Syrien, bekehrt sich Herr Paulus. Wenn der Messias kommt, wird er auch ein Zeichen sein für alle Völker, selbst für die da, die da gerade euch versuchen kaputt zu machen. Was für eine Herausforderung. Wäre der Messias nicht eigentlich derjenige, der dafür sorgen müsste, dass diese Feinde, die da draußen demnächst unsere Mauer versuchen kaputt zu machen, dass er sie wegmacht? Feuer vom Himmel oder irgend sowas? Und dann soll der Messias auch Zeichen, also ein Panier, also ein Siegeszeichen sein für die da draußen, denen wünsche ich Pech und Schwefel und Feuer vom Himmel, aber doch nicht den Segen Gottes. Was für eine Herausforderung angesichts der anrollenden assyrischen Truppen zu glauben, dass der Messias auch für die da Segen sein wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann doch nicht sein. Jesaja, du hast dich verlesen oder hast dich verhört beim Zuhören, was Gott dir sagt. Das ist schon eine Herausforderung. Zu glauben, dass auch Menschen mit anderer Hautfarbe in den Himmel kommen, für manchen Weißen ist das ein echtes Problem. Spricht man im Himmel nicht Deutsch? Hat Jesus nicht blonde Locken? Festzustellen, dass er asiatische, kräuselige, schwarze Locken hat, ist für manchen Deutschen ein echtes Problem. Auch für die Völker wird er Siegeszeichen sein. Es war so schön zu sehen, als wir in Bethlehem waren und vor uns eine Gruppe von Indern war. Ein wuseliges Völkchen. Hinter uns, neben uns standen Afrikaner und wir in der Mitte ein paar Deutsche. Er wird auch Siegeszeichen für die Völker sein. Und wenn das so weitergeht, werden weniger Weiße im Himmel sein als Schwarze oder Farbige. Unser Volk entscheidet sich dafür, mit Christus nichts mehr zu tun haben zu wollen. Was für eine Trauer. Demnächst wird man fragen müssen, kommen wir auch Weiße in den Himmel? Gibt es überhaupt welche da? Es ist eine Herausforderung für Israel, im Angesicht der anrückenden assyrischen Truppen zu glauben, dass der Messias auch für die da kommt. Und dann den Propheten nicht zu steinigen, dass er sowas sagt. Und uns auffordert, sowas zu glauben. Ein besonderer Akzent. Der Messias wird als Zeichen für die Völker kommen. Zum Schluss. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Das kann man wortwörtlich verstehen, indem man sagt, auf dem Tempelplatz wird niemand kämpfen, niemand was Böses tun, niemand nach dem Leben trachten. Sicherlich auch. Im übertragenen Sinne müsste man versuchen zu übersetzen, innerhalb der Erkenntnis Jesu, innerhalb des Glaubens an ihn, bist du geschützt. In dem Moment, wo du den Schutzbereich des Glaubens an Jesus verlässt, stehst du wieder voll im Regen. Das musst du wissen. Und das ist ja auch das, was Israel hat erleben müssen. Das Prophetenwort geht in Richtung, ja, Himmel auf Erden, will ich jetzt mal sagen, ein bisschen pauschal. Aber nach 200 Jahren kommen die Babylonier und sie kommen ins babylonische Exil. Dieses Prophetenwort ist nicht etwas, was automatisch sich erfüllt, sondern es ist eine Option. Es ist sozusagen das, was Mose auch den Israeliten sagt. Ich lege euch vor Segen und Fluch. Das wird geschehen, wenn ihr so und so handelt, der Segen. Das wird geschehen, wenn ihr euch an mein Wort nicht haltet. Wenn ihr euch an mein Wort haltet, in den heiligen Bezirk sozusagen hineingeht oder dort bleibt und dort zu Hause sein, dann wird es dort nichts Böses geben. Und das gilt für Israel und das hätte auch weiter gegolten, wenn sie in diesem Segensbezirk geblieben wären. Sie haben sich andere Götter gesucht. Wir haben uns als Deutsche andere Götter gesucht, die Götter des Geldes und der Scheine. Wenn du in diesem Bereich des Glaubens an Jesus bleibst, wenn er dein Herr ist und bleibt, dann wirst du Segen haben. Wenn du diesen Bereich verlässt, stehst du wieder geistlich gesehen im Regen. Und du kriegst nasse Füße, garantiert. Selbst das auserwählte Volk, selbst Israel ist nach 200 Jahren aus dem ganzen heiligen Land wieder entfernt worden. Gott hat es aus Ägypten geholt und hat gesagt, ich lege euch vor Segen und Fluch. Sie sind entfernt worden. Paulus sagt im Römerbrief, wenn er so an Israel handelt, Vorsicht denen, die nur eingepfropft sind. Vorsicht denen, die nur eingepfropft sind. Wenn Gott mit Israel so umgeht, dann doch an allererster Stelle auch an uns, die wir nur eingepfropft sind. Gott ist nicht nur einer, der meinen Lebensweg absegnet, egal was ich tue, sondern wenn ich in seinem heiligen Lebensbereich bin und bleibe und zu Hause bin, dann wird es nichts Böses auf diesem heiligen Tempelbezirk geben. Aber sonst nicht. Und das muss man sicherlich hier mithören. Ich lege euch vor Segen und Fluch, ein Prophetenwort. Eine Herausforderung, das Heil mitzuglauben, den Segen mitzuglauben für ein Volk, was dir gerade ans Leder will, den Segen Gottes zu denken, dass selbst Löwen Gras fressen, eieiei. In dem Moment, wo sich der König bekehrt und auf die Knie geht, schickt Gott den Todesengel los. Und in einer Nacht sind 180.000 assyrische Soldaten weg und Israel kriegt nicht mal was davon mit. Wie kann man sich vorstellen, wie Gott handelt? Eigentlich nur durch Glauben, dass man ihm vertraut, dass man sagt, Herr, du hast alles in deiner Hand. Amen. Lasst uns miteinander beten. Wer betet?